Sehr geehrte Damen, Herren, es ist wieder Zeit für ein Altbier, beziehungsweise, wie die schlauen Leute sagen, Klassiker aus dem Übermorgenland. Und heute werde ich euch mal reinführen, denn der gute Sebastian Stange, der auch noch hier ist, der hat sich einfach vor den Intro-Pflichten gedrückt. Sebastian, wie kann das sein? Was ist da los? Hallo.
Hallo, hallo Paul, hallo liebe Freunde zu Hause an den Geräten. Ich bin ganz leicht verschnupft. Keine Sorge, es ist nicht die Seuche, aber ich wollte nur kein Risiko eingehen. Ich habe mich jetzt hin und wieder auch bei anderen Aufnahmen ertappt, wie ich mit der Nase ziehe. Ein furchtbares Geräusch, das mir auch mega peinlich ist, und ich hoffe, ich kann mich da zusammenreißen, das hier zu unterlassen, und deswegen will ich meine Sprachzeit natürlich statistisch so niedrig wie möglich halten. Schwupps, spare ich mir Intro und Outro.
Ja, sehr clever, auch wenn ich das Ganze jetzt natürlich direkt wieder ruiniert habe. Aber weswegen treffen wir uns denn heute hier? Weswegen wir uns heute treffen, ist Armed and Dangerous.
Nee, deswegen nicht. Wir treffen uns hier, weil ich mir beim Meeting so mit meinen Kollegen gedacht habe, hey, ich habe gerade ein bisschen Zeit, meldest du dich doch mal beim Paul, übernimmst du mal ein Altbier. Der hat doch immer ein paar Spiele auf der Liste. Und da habe ich mich beim Paul gemeldet und da sagt er hallo. Und da hat er mir ein paar Spiele vorgeschlagen, die er praktisch irgendwie in der Schublade liegen hat. Ne? So Zeug, wo er aus dem Stand seine Monologe halten kann. Und da hat er mir gesagt.
Ja, das dunkle Zeug. Ne? Ja.
Psychonauts hat er mir genannt, Messiah, Enclave, Alice, Outcast, Anachronox, alles Spiele, die mir bekannt waren, alles irgendwie interessante, aber auch schon irgendwie ein bisschen sperrige Spiele, in die ich mich erstmal wieder reinfinden müsste. Nicht alle davon habe ich damals gespielt. Ich bin zum Beispiel immer noch jemand mit einer Wissenslücke namens Psychonauts, aber Armed and Dangerous hat mich irritiert. Hm? Ist es dieser Taktik-Shooter? Der hieß doch Hidden and Dangerous. Da habe ich eine ganze Weile an Hidden and Dangerous gedacht, nostalgisch.
Oh, stimmt, den gab's auch.
Und der war grafisch für damalige Verhältnisse echt geil. Ich glaube, der ist auch nicht so gut gealtert. Aber nee. Dann habe ich mir gedacht, na okay, Armed and Dangerous habe ich eingegeben bei Google. Hip-Hop-Song, ja, Game dahinter geschrieben. Okay, habe ich einen Spieletrailer angeschaut. Und der war so bizarr, so ein 2000er Xbox-Spiel mit irgendwie so einem Krawallo-Humor. Und ich habe diesen Trailer gar nicht bis zum Ende angeschaut. Ich habe gesehen, dass es da irgendwie Haifischkanonen gibt und mir gedacht, holy shit, stopp, du spoilerst dich jetzt nicht. Das da, lieber Paul. Das möchten wir spielen. Und da habe ich mir was eingebrockt. Mein lieber Spahn.
Ja, und dann nehmen wir euch da draußen jetzt natürlich einfach mal mit direkt auf diese wilde Reise, denn ich habe mit diesem Spiel ja natürlich auch wieder meine Vergangenheit, denn ich habe das Ding vor knapp 20 Jahren getestet. Und ich hatte es halt damals nicht wieder gespielt. So. Und in meiner Erinnerung war das halt wirklich dieses coole Ding von genau den Leuten, die MDK gemacht haben und Giants, also gerade MDK ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten, und Giants, das habe ich an dieser Stelle ja auch schon mal mit dem guten Dom Schott besprochen, ist auch ein wirklich gutes Spiel, nicht mehr ganz so gut wie früher, aber immer noch gut. Und genau diese Leute haben auch Armed and Dangerous verzeichnet. Und das in meiner Erinnerung war das toll und so witzig, meine Güte, was ich da damals gelacht habe. Und da habe ich meinen alten Test wieder durchgelesen, da habe ich auch nochmal den Humor so betont. Und ja, dann dachte ich mir, das wäre doch mal wirklich ein gut geeignetes Spiel, sich mal wieder anzugucken.
Und du hast bestimmt gedacht, der Sebastian, der wird sich die ganze Zeit auf die Schenkel klopfen. Mensch, wird er einen Spaß haben. Ich, Paul Kautz, bin ein Samariter, wirst du gedacht haben.
Ja, das denke ich ehrlicherweise jeden Tag, den ganzen Tag. Und deine Schenkel habe ich natürlich auch jederzeit im Hinterkopf. Ich meine, wer nicht? Mhm. Aber es schien mir auch ein gutes Spiel zu sein, einfach mal wieder aus der Vergangenheit in das düstere Licht der Realität zu zerren. Denn, also ich will nicht.
Die Wurst von der schönen beleuchteten Fleischtheke hervornehmen und feststellen, dass sie gar nicht so schön und lecker aussieht. Dass sie gräulig ist und an der Stelle schon grün schimmert. Aber es ist, mach nur weiter.
Also, wir wollen vielleicht noch nicht zu weit vorgreifen. So, weil ansonsten kommst du halt irgendwann mit dem Big Mac ran, der halt irgendwie schon seit 20 Jahren im Kühlschrank steht. Aber es ergab absolut Sinn, dieses Spiel mal wieder anzufassen. Also nicht nur, um die Erinnerung an das Spiel zurückzuholen, sondern auch mal zu sehen, wie sich einfach die Technik dieser speziellen Art von Spiele in den letzten 20 Jahren weiterentwickelt hat. Denn das war auch so eine Sache. Ich hatte Armed and Dangerous als technisch sehr fortschrittliches Spiel im Hinterkopf. Und auch das so eine Sache, die das Zerren in die Realität nicht mehr ganz so gut überstanden hat. Aber wie hast du denn den Zugang zu diesem Spiel gefunden?
Also schwierig, da mir ist mehrmals irgendwie die Kinnleiter runtergeklappt, etwa als ich das Spiel, es gibt's auf Steam zu kaufen, habe ich mir gedacht, wie geil, ne? So ein alter Schinken, gibt's direkt eine Steam-Version. Picobello.
Oder auf GOG.
Ja, ich habe es mir auf Steam gekauft, für einen Fünfer, habe ich gesagt, ne, das ist ein Klassiker. Habe mich da auch schon ein bisschen informiert, guckst du mal hier, ne, das ist raus erschienen im Dezember 2003 in USA, am 27. Februar 2004 bei uns für PC und Xbox von den Planet Moon Studios, ehemalige Shiny-Leute, die vor allen Dingen an MDK gearbeitet haben. Vorher hatten sie Giant Citizen Kabuto, hast du ja gerade schon angesprochen. Ihr neues, wildes, humoriges, Nonstop-Baller-Action-Ding verkauft sich auf der Steam-Seite auch irgendwie ganz gut. Bisschen drollig, bisschen altbacken, definitiv ein Produkt der Nullerjahre. Ich installiere den Kram, ne? 4, irgendwas Gigabyte, also irgend so eine Spiele-DVD, ISO hat es mir wahrscheinlich runtergeladen. Ich starte es, läuft auch. Starte in ein Level, nachdem ich mir die Intro-Sequenz angeschaut habe und ein bisschen schmunzeln musste, aber auch ein bisschen Stirnrunzeln, was ich immer das ganze Spiel über die Waage gehalten hat. Dann starte ich den ersten Level und drücke die Pfeiltaste, die W-Taste, ne, zum nach vorne gehen. Es gibt leider keine Gamepad-Steuerung am PC. Und mein Spielcharakter ist innerhalb von einem Frame auf der anderen Levelseite angelandet. Alles läuft viel zu schnell. Dieses Spiel ist auf dem PC nahezu unspielbar, da es irgendwie mit der Prozessorfrequenz gekoppelt ist oder Framerate ist irgendwie an die Spielphysik gekoppelt. Ich hatte einfach nur ein unspielbares Spiel, das wie im Schnellvorlauf funktioniert. Da habe ich mir gedacht, holy shit. Jetzt hast du hier den Paul, ne, schon versprochen, dass du spielen wirst. Ne, der Aufnahmetermin ist festgenagelt. Was jetzt? Im einen Browser-Tab habe ich bereits irgendwie auf dubiosen Webseiten nach ISOs von diesem Spiel gesucht für die Xbox. Ja, und mir überlegt, okay, ja, installierst du einen Emulator, dann spielst du das vielleicht irgendwie so. Gott sei Dank haben mich diverse Foren auf die Lösung gebracht. In solchen Fällen, da ich eine AMD-Grafikkarte habe, gibt's da ein Feature namens Radiant Chill. Ist eigentlich dafür gemacht, dass du in wenig anspruchsvollen Spielen, wo es nicht so auf Geschwindigkeit ankommt, automatisch die Framerate senken kannst, damit die Karte leiser und kühler läuft, und da habe ich praktisch ein Framerate-Limit auf 60 Frames eingestellt. Minimum und Maximum, und damit das Spiel ein bisschen gebändigt bekommen. Es hat immer noch kleine Aussätze gehabt, also es gab immer wieder mal Sekundenbruchteile, wo der Schnellvorlauf dann doch wieder an war, aber zu 99% war das Ding dann einigermaßen spielbar. Einigermaßen, die PC-Version ist nicht die schönste, die Menüführung ist irgendwie wirklich ein, weiß ich nicht, als hätten sie sich das Nötigste getan, mit einfach irgendwelche Schriften in grün und rot sind da zu sehen. Es ist ein ganz, ganz furchtbares Interface. Die Steuerung ist ein bisschen nicht gerade intuitiv belegt. Die Menüführung ist kein Spaß, aber es funktionierte. Und jetzt habe ich Armed and Dangerous gespielt. Ich habe etwas nachgeholt, das ich vor 18 Jahren hätte tun sollen, denn das ist ein Spiel seiner Zeit. Holy shit, es ist, glaube ich, damals richtig cool gewesen. Damals, als wir es noch nicht besser wussten.
Ja, richtig. Wir kommen auf die Pressestimmen auch noch zu sprechen. Aber meine Güte, das war ja ein Abenteuer. Mhm. Also du hättest das Ganze auch sehr viel einfacher haben können. Denn, wie ich ja gerade schon kurz erwähnt habe, das gibt's auch auf GOG. Das ist die Fassung, die ich gespielt habe. Und ich hatte also nicht eines der Probleme, die du
genannt hast. Ach krass. Das ist vielleicht zu langsam ein PC, ne? Mit alten Möhren, da läuft das dann halt normal.
Meinem Wunder 486er, da funktioniert alles drauf. aber was das User Interface angeht, das ist auch so eine Sache, habe ich mir auch aufgeschrieben. Es gibt ja diesen schönen Begriff der Programmer Art. Und wer mit diesem Begriff nichts anfangen kann, das ist halt die Art von, naja, Grafik, die halt ein grafisch sehr unbegabter Programmierer testweise ins Spiel einbaut, um zu sehen, ob ein Grafik- oder ein Spielsystem funktioniert. Wird dann irgendwann durch den professionellen Grafiker ersetzt. So, und gerade die Menüelemente von Armed and Dangerous, die sehen zu 100% aus wie Programmer Art. Ja. Das ist ein billiger Standard-Font, ich weiß nicht, das ist Times New Roman oder irgendwie sowas total Simples. Das Ding hat noch nicht mal einen eigenen dedizierten Font. Dahinter läuft ein total simpler Farbbalken, also einfach nur eine Farbe, die sich dahinter aufbaut. Das sieht kackbillig aus. Mhm. Meine Güte, und das sah ehrlicherweise vor knapp 20 Jahren auch schon kackbillig aus. Das habe ich in meinem Test damals auch schon bemängelt. Ich habe keine Ahnung, was dieser Blödsinn soll, warum die Bedienelemente dieses Spiels so unfassbar hässlich sind. Mhm. Denn es gibt keinen anderen Ausdruck dafür, die sind wirklich eklig hässlich. Die Lebensenergiebalken, die Aktionsprompts, die Balken in der Level-Endabrechnung. Das ist alles, sieht aus wie direkt Copy-Paste aus Excel raus.
Ja.
Also, schlimm. Ganz schlimm, ja.
Furchtbar, wirklich furchtbar. Und generell ist es ein erstaunliches Spiel in dem Sinne, dass es halt auch als Spiel selbst eher so aus so ein paar groben Konzepten besteht, die da zusammengeworfen wurden, und dass da in Sachen Gameplay halt sehr viel weniger geboten wird, als man es heute gewöhnt ist. Aber da greife ich vielleicht auch ein bisschen voraus.
Aber das ist bei den Entwicklern aber auch nicht ungewöhnlich. Denn wenn man sich wirklich sowohl MDK als auch Giants in den Hinterkopf, also ins Gedächtnis zurückruft, das waren immer schon Experimentier- und und Würfelspiele. Mhm. Also die wurden schon immer so designt. Jeder hat irgendwie 7 bescheuerte Ideen und die kommen alle rein. Kohärenz war bei den Spielen, also gerade von den Spielen der Planet Moon Studios, aber auch schon von den Leuten, also gerade die Bande um Nick Brutti, Tim Williams und Bob Stevenson, die waren die Chefentwickler, die halt auch vorher schon für MDK verantwortlich zeichneten. Da wurde schon immer genau so designt. Mhm. Also dieses zusammengewürfelte Spieldesign, das ist jetzt für dieses Team nicht ungewöhnlich. Aber ich fand es bei Armed and Dangerous auch so ein bisschen sehr auffällig, dass gerade das, was in den Levels passiert, mit dem, was zwischen den Levels passiert, also mit der Handlung, mit den Cutscenes, präzise nichts zu tun hat oder quasi nichts.
Ja.
Aber bitte, du wolltest noch irgendwas sagen. Entschuldigung.
Ja, zur PC-Version noch abschließend ein großer erhobener Zeigefinger. Und ich glaube, das Problem haben die Konsolenversionen auch, zumindest auf altmodischen Fernsehern, dass es nämlich gezwungenermaßen schwarze Balken oben und unten gibt.
Richtig.
Die konnte ich nicht deaktivieren, die hatte ich, da ich einen Ultra-Widescreen-Monitor habe, habe ich dieses Spiel mit schwarzen Balken links, rechts, oben und unten gespielt und das war nicht so schön, aber immerhin für so ein altes Spiel, da konnte ich die Auflösung auf 1600x1200 stellen, hatte zumindest also trotz schwarzer Balken schöne kleine Pixel und eine hohe Auflösung. Ja, die Grafik hat es nicht schöner gemacht, aber so viel zur Version und ich konnte es dann letztendlich spielen und ja, Armed and Dangerous, jetzt habe ich es hinter mir und ich freue mich drüber zu sprechen.
Ja, ja. Nur noch ganz schnell der Vollständigkeit habe, um die Technikverwirrung noch schnell aufzulösen. Das Spiel entspringt einer Zeit, in der es noch keine weit verbreiteten 16:9 Auflösungen gab. Das entspringt der Zeit von 4:3 Monitoren, deswegen ist die Standardauflösung von diesem Spiel auch 4:3. Bei der von dir genannten Auflösung von 16:1200 wird das Spiel in den Widescreen gezwungen gestreckt, das heißt, es sieht alles so gezerrt aus. Hm. Die reguläre Maximalauflösung ist 1280x1024, da hast du halt das richtige Standardbild in 4:3, dadurch hast du aber leider auf modernen Monitoren nicht nur oben und unten die Zwangsbalken, sondern auch links und rechts. Hm. Und das Spiel an sich ist wie eine Briefmarke in dieser schwarzen Mitte auf einmal drin. Das sieht echt bizarr aus. Aber in den Foren auf GOG, also unter anderem und auch beim PC Gaming Wiki, findet man mittlerweile Anleitungen, wie man in den INI-Dateien des Spiels herumhacken kann, um das Ding auf eine ernsthafte Ultra-Widescreen-Auflösung zu zwingen. Also wo das Bild nicht gezerrt wird, sondern auch ein größerer sichtbarer Bereich gerendert wird.
Ja.
Also es ist möglich mit Gefummel.
Ja, ich bin auch inzwischen, ich habe gelernt bei alten Spielen das PC Gaming Wiki auch aufzuschlagen, aber ich fand das jetzt nicht so schlimm. Das ist nicht das immersive Spiel, wo ich mir sage, nein, jetzt recherchiere ich noch schnell den Widescreen-Fix und gehe in die Inis oder in irgendwelche Konfigurationsdateien, um das noch hinzukriegen. Ich hatte den Eindruck, dass ich da jetzt auch nicht so viel gewinne. Aber es ist schon eben
wirklich nicht, nein.
Trotz hoher Auflösung halt nicht die besten Texturen, nicht die besten Polygonmodelle und eine relativ matschige Grafik hat. Da kann man nicht so viel rausholen. Ich hatte den Eindruck, ich krieg das Spiel schon mit. So.
Ja.
Und wir sollten jetzt mal ein bisschen über das Spiel reden und ich frage mich, wie wir das am besten machen, ob wir mit der Story beginnen oder mit dem Gameplay, denn beides hat ja wirklich sehr wenig miteinander zu tun.
Richtig, dann lass uns doch einfach schnell über die Story reden, denn das ist, glaube ich, der Teil, der sehr viel schneller abgehandelt ist.
Mhm.
Genau. Also es geht um ein Team, das sich The Lionhearts nennt. Ich habe die englische Fassung gespielt, jetzt nur der Vollständigkeit
halber. Echt, die deutsche?
Ja, na wunderbar. In der deutschen Fassung heißen die, glaube ich, die Löwenherzen. Das wurde
richtig. Ja. Und unser Held wird Römer genannt. Und ich denke mir immer,
der heißt im Englischen Roman.
Ganz genau, meinten die wirklich mit dem englischen Namen Roman die römische Herkunft oder haben sie ihn einfach Roman genannt?
Das ist verwirrend. Wie so viele Dinge in diesem Spiel war das, glaube ich, ganz schön scheißegal.
Ja.
Also ja, es ist ein Dreierteam mit Roman, ein Outlaw, der in der englischen Fassung einen sehr, sehr dreckigen Cockney-Akzent spricht. Q, der Roboter, der sehr uppity British ist und ein ernsthaftes Tee-Problem hat, also der hat eine Tee-Abhängigkeit, meine Güte. Tee ist sein Crack-Nikotin-Schokolade.
Mhm.
Und dann gibt's noch Jonesy, den übergroßen Maulwurf, selbstverständlich Schotte. Und dann gibt's noch Rexus, das ist ein alter grauer Yoda,
ja.
Senil, so.
Und blind.
Der ist halt auch da, halbblind.
Mhm.
Als das eine Auge guckt, zumindest so glubschaugig raus.
Ne, die Augen waren doch lediglich Attrappen, die er sich da reingesteckt hat, um ihre Häscher abzuhängen. Mein Gott, hast du bei der Story nicht aufgepasst. Aber ich muss auch hierzu sagen, ne?
Nein, Ab Punkt X, nein.
Bei dieser Story wirst du einfach reingeworfen. Das Spiel beginnt mit einem kurzen Intro. Es geht irgendwie um ein Buch der Herrschaft, The Book of Rule, das irgendwie Zauberkräfte hat, das irgendwie verzaubert wurde und in ein Buch des Korbwebens verwandelt wurde. Aber dieses Buch ist wichtig, es soll gestohlen werden. Der böse König Forge hat es und wir sollen das irgendwie rauben. Das wissen wir. Wir besuchen unsere Heldentruppe, die ich als Spieler in diesem Moment nicht kenne. Die besucht dann diesen Rexus, die reden miteinander und die kennen sich und die haben eine Geschichte und ich erfahre davon nichts. Aber es gibt allerlei Klamauk, da werden Furzwitze gemacht, da geht's auf der unteren Schublade umher, da wird der alte Rexus auch schon mal irgendwie an einem bullenähnlichen Monster in den Arsch gesteckt, in einer kleinen Analogie an, ne, diese Szene in Star Wars, wo jemand in den Eingeweiden eines Rancors, nee, das war was anderes, überlebt.
Ja, Town.
Richtig, es werden Nummer 1 und Nummer 2 Witze gemacht. Es gibt eine Lepra-Kolonie, wo natürlich die Gliedmaßen fliegen. Es ist so wirklich der Humor der 90er Jahre. Der Shit, über den ich als Teenage Edgelord gelacht habe, der ist da drin. Deswegen komme ich leider zu spät zu diesem Spiel, ungefähr 25 Jahre zu spät. Es hätte noch früher erscheinen sollen.
Aber based on a true story, wie es direkt zum Einstieg des Spiels heißt.
Ja.
Was ich ganz witzig fand.
Das hat was. Es ist holprig inszeniert in dem Sinne, dass die Rendersequenzen nicht allzu geil aussehen. Die Animationen sind ein bisschen schräg. Die ganzen Charaktermodelle sind nicht zu detailreich. Ich habe wirklich auch irgendwie diesen Giants Citizen Kabuto Look irgendwie auch wiedererkannt in diesem Spiel mit diesen relativ
volle Kanne. Ja.
Reduzierten Körpern und auch diese etwas ulkig deformierten Gliedmaßen, das hat ja nichts mit Ästhetik oder Proportionen zu tun, das ist alles so ein bisschen weird und abgefahren, wie die Figuren da aussehen, also auch die Bauern und eben ein relativer holzhammer Humor, der aber irgendwie, der hat was, der ist irgendwie sympathisch, das ist auch nicht mehr modern, aber es ist mehr meiner Meinung nach, als die meisten Spiele damals geboten haben. Ich denke mal, damit sind sie schon deutlich von der Konkurrenz hervorgestochen, dass sie so ein bisschen Comedy bieten und auch durchaus ein paar gute Karlauer, ein paar Sachen, die auch echt zünden.
Ja, also es gibt wirklich einige ganz gute Gags. Also meine Favoriten waren die Gartenpflegeroboter, die man auch ungefähr zur Spielhälfte einfach seiner Truppe hinzufügt und die umprogrammiert werden. Am Anfang sind es ganz harmlose Gartenpflegeroboter, wie gesagt, die zur Verteidigung empfehlen, einfach so ein paar Rhododendron-Büsche anzupflanzen und dann werden sie umprogrammiert und dann sind die halt die militaristischsten Wahnsinnsroboter aller Zeiten, die mit einem Schlachtruf "Death to the Salad Eaters" in den Krieg rennen. Und in der deutschen Fassung, also zu der deutschen Fassung werde ich später noch einiges sagen. Nichts Gutes, aber einiges. Aber meiner Meinung nach sind die ganz klar die Highlights der deutschen Fassung. Und da du ja die deutsche Fassung gespielt hast, solltest du noch ein paar Worte dazu sagen.
Ich kann dazu ehrlich gesagt nichts sagen. Ich habe das
ja
an der Stelle nicht mehr gespielt. Ich habe bis ungefähr zur Mitte gekommen und dann hatte ich einen Spielstand, ja, wo ich aus Gründen, ja, sobald man ein gewisses Gebäude im Spiel betritt, speichert das Spiel ab. Und sobald man dieses Gebäude dann eben verlässt, geht das Spiel weiter. Und dieser Spielstand war ungefähr 5 Sekunden von einem Failstate entfernt, den ich nicht vermeiden konnte. Das hat mich so frustriert, dass ich in dem Moment das Spiel nicht mehr weitergespielt habe. Ich habe mir die Cutscenes dann noch angeschaut, was da noch so kommt. Aber da war es um mich geschehen. Ich weiß noch, dass es diese Gärtnerroboter gab und die hatten empfohlen, irgendwie eine Hecke zur Verteidigung Hecken anzulegen mit ein paar Geranien. Das weiß ich noch, aber war ihre Sprecherleistung irgendwie so bemerkenswert? Ging es um die Gags nachher?
Nein, um die Dialekte.
Die Dialekte von denen habe ich gar nicht mehr so richtig mitbekommen. Waren die ein bisschen? Ich habe irgendwann auf Durchzug geschaltet, weil diese Dialekte. Der Gag, dass halt die Leute alle ein bisschen lustig sprechen, der hat sich mit der Zeit auch ein bisschen abgenutzt. Aber welchen der? Hatten die denn da irgendwie bedeutenden Dialekt?
Oh Gott, ich Idiot, das waren die Wachen.
Alles klar.
Meine Güte, nein, ich habe das mit den Wachen verwechselt.
Ich habe mir schon gedacht, ich habe irgendwas ganz hart missverstanden, aber die waren okay, die waren prinzipiell gut geschrieben, diese militanten Grünzeug-Bewachroboter, und die haben auch ein paar gute Pointen, aber du meinst die Wachen, mein Gott, ich habe jetzt sogar den Audioclip als Beispiel für die deutsche Sprachausgabe vorbereitet. Komm, jetzt gibt's hier erstmal einen kleinen Einspieler zu den zur deutschen Sprachfassung, das ist eine Szene ganz am Anfang des Spiels, wo unsere Helden erstmal verhaftet werden.
Auf geht's! Und tötet die Löwenherzen!
Ja,
Zwei Fliegen mit einer Klappe.
Spinnst du total? Das sind Leute, keine Fliegen.
Genau die meinte ich. So, also offensichtlich kommt bei mir auch so der Alterswahnsinn durch. Denn ich finde, diese Wachen und also dieses Schweizerdeutsch und Bayerisch drauf losfröhlichen, das ist so schon ziemlich das Highlight der deutschen Fassung. Denn der Rest der deutschen Fassung ist halt echt nicht gut. Also gerade die Haupttruppe, ich finde, die klingen so gelangweilt. Die englische Sprachausgabe, das ändert noch nichts an dem Humor. Wie gesagt, zum Humor, das ist... Aber in der englischen Fassung sind einige wirklich sehr gute Sprecher drin. Allen voran Brian George als Roman. Wem der Name nichts sagt, den kennt man vielleicht am besten als Vater von Raj aus The Big Bang Theory. Der Gynäkologe, der halt immer irgendwie mit seiner Frau Probleme hat. Oder als Vater von Dr. Bashir aus Deep Space Nine. Der macht einen super Job als Roman. Und dann gibt's noch Tony Jay als King Forge, der Shere Khan aus Jungle Book gesprochen hat oder der Mentor von Arnold Schwarzenegger war in Twins.
Sehr, sehr, wirklich, wirklich sehr, sehr gut gesprochen.
Ja.
Der wirft praktisch seine Perlen vor die Säule in diesem Spiel. Es ist so ein krasser Kompromiss. Jedes Mal, wenn diese komische, kleine, gnomige, böser Königfigur seinen Mund aufmacht, seinen schlecht animierten Nilpferdmund, ja, dann kommt da wirklich, da kommt dann plötzlich diese Stimme raus und da denkst du, what the fuck?
Ja, der hat leider nicht so viele Auftritte, aber ja, der ist halt wirklich gut. Und dann sind halt noch ein Haufen wirklich aus der Synchronsprecherszene Stars, wie Jeff Bennett, Pat Fraley oder Casey Jones, den man aus der Teenage Mutant Ninja Turtles Serie kennt. Die haben halt wirklich für die kleineren Rollen haben die auch verdammt gute Sprecher gekriegt. Das geht halt in der deutschen Fassung leider alles komplett flöten. Mhm. Und ja, was den Humor angeht, das ist so eine Sache. Vor 20 Jahren fand ich noch, dass American Pie eine verdammt gute Komödie sei. Also ich den Film geliebt habe, ich habe den so oft gesehen, fand den schweinekomisch. Und jetzt vor 4-5 Jahren habe ich American Pie mal wieder gesehen und konnte es nicht fassen, wie unerträglich der mittlerweile ist. Und also Armed and Dangerous ist nicht ganz so schlimm.
Nee.
Es ist halt flach.
Yep.
Am meiste Zeit über wirklich flach. So halt diese... Die Hallervorden Humorebene.
Ja. Also ich finde, es ist gar nicht so schlimm. Es sind ein paar popkulturelle Anspielungen dabei, die teilweise euer Haltbarkeitsdatum überstanden haben. Vor allen Dingen wird das Star Wars persifliert und ein bisschen auf der Artus-Sage rumgeritten. Es hat ein bisschen Slapstick, es hat jede Menge Fäkal- und unter der Gürtellinie Humor.
Jede Menge.
Ne, die Star Wars, ne, hier, die Star Wars Analogie, so noch, die, ihr sucht hier, is it, we are not the droids you're looking for oder sowas, ne, da sagt er ihnen eben, gibt's ein paar Anläufe unseres komischen Yodas, wie er sie versucht, zu beeinflussen, aber irgendwann als großer Gag, als Pointe sagt er ihnen, ihr seid Franzosen, und sie reißen die Hände nach oben, lassen ihre Waffen fallen und rennen weg. Und das ist halt, okay, ja, der Franzose ist ein Feigling, ist eine Pointe, die habe ich in den 90ern genommen, ne? Da gab's auch bei mir einen amüsierten Grunzer oder so ein Schnaufen, aber ist erstaunlich, liegt's an mir? Liegt's an der Zeit?
Es liegt an der Zeit. Ich habe mir diverse Tests von damals durchgelesen und gerade bei amerikanischen Tests, also IGN, GameSpot, die haben alle diesen Joke hervorgehoben als Beispiel dafür, wie glorreich der Humor in diesem Spiel ist. Also von daher, ja, also wenn man halt auf diese Art von Humor steht, so diesen, ich will nicht ganz so tief sinken wie Phipps Asmussen, aber so ein bisschen drüber. Mhm. Also man muss so ein bisschen auf Brachialhumor stehen.
Und auch wirklich.
Dann wird man auch heute noch da lachen können.
Die Tatsache, dass der Sohn des Königs, ja, der Thronfolger halt wirklich eigentlich, zurückgeblieben ist, geistig behindert und dass da eben auch eine Hauptquelle für Pointen und Spott ist, das ist auch nicht mehr so zeitgemäß. Insgesamt passt das. Ich habe mir dann wirklich gerne noch in der zweiten Hälfte, wo ich dann die Cutscenes angeschaut habe, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, weiterzuspielen. Auch warum? Nicht bloß wegen dem Save-State. Ich hätte auch ein Level neu laden können. Aber auch aufgrund des Gameplays hatte ich dann auch irgendwann die Schnauze voll. Aber ich habe mir dennoch die Cutscenes bis zum Ende gerne angeschaut, weil es auch irgendwie schrullig und altbacken ist und einfach irgendwie halt auch so ein Nullerjahre-Zeitzeugnis. Das Spiel passt wirklich super in seine Zeit. Aber heute geht's echt nicht mehr. Das ist echt erstaunlich. Und ich muss sagen, es ist erstaunlich, wie britisch das Spiel in seiner Originalfassung wirkt, weil du halt sehr viele britische Dialekte hast, weil du einen sehr schwarzen Humor hast. Ich hätte gedacht, die Entwickler sind britisch so. Also vom Vorbeilaufen. Das ist erstaunlich, dass es aber das ist doch ein US-Studio.
Also ich weiß zumindest, dass Nick Brutti, der Chefentwickler, der ist ja tiefer Brite.
Ah, alles klar, da merkt man das. Weil sowohl also, Shiny als auch jetzt hier das Planet Moon Studios sind ja beides kalifornische Studios. Und ich hatte auch immer den Eindruck, dass das MDK und sowas, das sind ja auch irgendwie britische Spiele. Habe ich da was falsch verstanden? Aber dann waren es also, wahrscheinlich Briten,
Dave Perry, der Gründer von Shiny, der ist ja ursprünglich auch, also zumindest Engländer. Also er kommt ja, glaube ich, aus Irland.
Also haben die diesen Factor 5 Move gemacht? Also wie, dass hier praktisch talentierte Leute aus Europa in die USA gezogen sind, um da ihre Videospiel-Startups zu gründen?
Ganz genau. Ah. Da wurde britischer Humor importiert nach Kalifornien.
Sehr gut, das war damals der Hot Shit, ne?
Aber hallo. Ja, aber auf jeden Fall, was die Grafik angeht, also du hast ja gerade die Renderfilme angesprochen, dazu habe ich halt auch noch ein Wort zu sagen. Im Prinzip nach jeder Mission, also jede Mission wird umrahmt von einer Rendersequenz. Und diese Rendersequenz, die sind aus der Engine heraus abgefilmt. Und zwar leider, da das Spiel damals auf CDs auch ausgeliefert wurde, extrem niedrig aufgelöst abgefilmt. Also sehr stark MPEG komprimiert. Und das sieht halt gerade heute scheußlich aus. Also nicht nur was die Kompressionsartefakte angeht, sondern meine Güte, die Grafik an sich, das ist, also gerade die Menschfiguren, die da drin vorkommen. Es ist der Wahnsinn. Also gigantische Glubschaugen, gigantische Zähne, Figuren, die gerade so als menschliche Figuren erkennbar sind, praktisch ohne Texturen, praktisch ohne Animation. Die Extremitäten, die Münder, die klappen halt einfach nur auf und zu. Es sieht unfassbar aus. Und das wir haben noch kein Wort zum Spiel an sich gesagt, aber wir können schon über die Grafik reden.
Nee, das passt schon. Das ist eh nicht so viel, das Spiel.
Nee, das Problem, das ich mit Armed and Dangerous jetzt im Nachhinein am meisten hatte, ist, dass ich das Gefühl hatte, das Ding ist unfertig. Das sieht aus wie, und es spielt sich auch wie ein Spiel, das zu zwei Dritteln abgeschlossen ist und etwa noch 6 Monate Entwicklungszeit vor sich hat. Also nicht nur die ganze Programmer Art im User Interface, sondern halt auch die, also wirklich unfertig wirkenden Dinge im Spiel an sich. Es gibt Missionen, bei denen muss man Zivilisten befreien. Man rennt dann halt einfach zu den Zivilisten hin, die haben einen leuchtenden Punkt über sich.
Das ist unglaublich. Ich hab wirklich gedacht, mein Schwein pfeift, als das passierte.
Gibt sich, oder? Man sammelt sie nicht auf und sie rennen nicht hinter einem her oder verschwinden im Rucksack, sondern sie schweben wie an einer Perlenschnur hinter einem her. Wie so ganz, ganz krude animierte Ragdoll-Figuren zieht man die hinter sich her. Das ist halt irgendwie...
Das wirkt wie ein Platzhalter.
Es ist volle Kanne ein Platzhalter. Man könnte natürlich denken.
Und auch Missionen enden einfach mitten im Gameplay. Du hast die Ziele erfüllt, das sind noch Gegner, du ballerst auf sie, aber dass der Endbildschirm kommt.
Einfach so, stopp. Ja, es gibt kein Ausfäden oder sowas, sondern es ist dann einfach in dem Moment, in dem du die Mission abschließt, ist Schluss. Bäm, da kriegst du eine Mauer ins Gesicht. Und man könnte natürlich wirklich denken, dass das aus so einer künstlerisch-humorigen Sicht halt auch ein Witzelement des Spiels ist. Aber man könnte ehrlichweise auch völlig zu Recht annehmen, dass die einfach nicht fertig geworden sind mit dem Ding und bei vielen Sachen einfach gesagt haben, fuck it, das bleibt jetzt so. Und gerade dieses Transport von den Zivilisten, der kann nicht ernst gemeint sein. Das wirkt wie hingeschissen. Und ich hatte versucht, jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast mal wieder mit Nick Brutti zu sprechen. Den hatte ich ja für MDK und für Giants auch schon am Rohr. Aber der ist leider just im Urlaub. Ich habe den nicht an die Leitung gekriegt. Weil genau diese Fragen hätte ich ihm gestellt, warum dieses Spiel nur halb fertig aussieht. Und das ist so eine Sache, die habe ich damals vermutlich, weil ich den Humor so glorreich fand, ignoriert. Aber heute konnte ich das nicht mehr ausblenden. Ich fand das wirklich unangenehm in diesem Spiel.
Ja, dann kommen wir doch mal ein bisschen zum Gameplay. Nicht bloß der schlechte Look in den Zwischensequenzen, sondern auch das Spiel an sich ist auch echt, also ich habe mir überlegt so im Vorfeld, wenn das heute auf Steam erscheinen würde, Gameplay dieser Art, würde man das als so ein Asset-Flip bezeichnen. Als so aus Unity-Standard-Assets zusammengeschissenes 0815 Gameplay ohne jegliche Überlegung, ohne geile Systeme, weil es ist wirklich ein extrem rudimentärer Third-Person-Shooter. Man spielt diesen Roman oder eben auch Römer, wie er in der deutschen Version genannt wird. Seine beiden KI-Kameraden sind praktisch da auch mit unterwegs. Den kann man sogar ganz rudimentäre Befehle geben. Ich hatte nicht den Eindruck, das macht irgendeinen großen Unterschied. Und ist dann auf größeren Maps unterwegs. Es sind 3D-gestaltete Levels, Sumpflandschaften, Schneelandschaften, andere Landschaften, Berglandschaften. Es ist alles relativ matschig braun und grau. Es gibt zwar verschiedene Farben, aber sie sind alle ein bisschen zurückgezogen. Es ist so diese Ära des Realismus vielleicht in Videospielen. Auf jeden Fall ist die Grafik relativ matschig, relativ grob, aber es gibt auch immerhin jede Menge zerstörbare Gegenstände, gegnerische Geschütztürme, Häuser kann man in die Luft jagen. Der Hauptcharakter hat jede Menge Fernsprengladungen in der Hand im Reisegepäck und kann damit auch echt viel kaputt machen. Das ist, ich glaube, für damalige Verhältnisse ganz beeindruckend, aber was mich überhaupt nicht beeindruckt hat, ist der Standard-Gameplay-Loop, nämlich überall kommen Gegner, eigentlich relativ ständig. Und
ja, pausenlos.
Und die schießt du nieder. Sie lassen Munition, Health-Kits und irgendwelche Power-Ups fallen, nichts Besonderes. Es gibt in den meisten Levels, nicht in jedem, einen Pub. Das ist praktisch wie eine Art Menü, den betrittst du und dann kannst du da deine Lebensenergie wieder aufladen und vielleicht auch deine Waffen wechseln. Man kann drei Waffen gleichzeitig tragen. Die Waffen sind, dazu kommen wir noch, und dann,
genau,
und dann ballerst du. Und das ist alles. Es gibt hier und da auch noch Ziele, wie zum Beispiel Zivilisten befreien oder halt hier und da ein paar Sprengladungen anbringen oder einfach mal irgendwo bloß diesem Level entkommen oder bestimmte Gebäude zerstören. Aber es ist vor allen Dingen nonstop ballern. Und dafür, dass nonstop ballern der Spielinhalt ist, ist das nonstop ballern nicht gerade geil. Trefferfeedback maximal mittelmäßig, Explosionen unterwältigend, aiming-mäßig, Gegnerdesign, es ist so lala. Ja, also, und auch eine Soundkulisse, die mono zu sein scheint, sie ist nicht mono, aber du hast absolut kein Gespür dafür, wo Gegner herkommen. Sie scheinen offensichtlich willkürlich hinter dir zu spawnen. Es gibt keinen Sinn für dich als Spieler oder keine Logik, welche Gegner jetzt woher kommen. Es gibt nicht, wie du es heute gewöhnt bist, nur irgendwelche Voice-Overs, die dir sagen, hey, da hinten kommt jetzt noch eine Gegnertruppe. Nichts. Du bist komplett allein in diesen weitläufigen Levels, wo du diesen unsichtbaren Zielen hinterherjagst. Okay, es gibt einen Kompass, der zeigt dir schon durchaus an, in welche Richtung du musst. Aber es ist dann auch noch echt schwer. So ab zur Spielmitte steigt der Schwierigkeitsgrad auch an und du musst dann wirklich das Scripting des Levels auswendig lernen, um den zu schaffen. Bah.
Ja. Also eine Besonderheit ist, also man steuert zwar ständig Roman, oder den Römer, aber die anderen beiden Kollegen, Q und Jonesy, die rennen halt in den meisten Missionen, auch nicht in allen, aber in den meisten Missionen neben einem her. Du sagst zwar völlig richtig, man kann ihnen simple Befehle geben, aber man kann sie auch einfach machen lassen, dann schießen sie halt einfach mit. Aber ganz ehrlich, die sind komplett nutzlos. So, die ballern halt zwar in die Richtung, in die man auch ballert, aber die fallen wahnsinnig schnell. Was aber auch nicht schlimm ist. Es ist, wenn jeder der drei hat eine eigene Lebensenergieleiste. Und wenn die deiner Kameraden halt leer ist, dann sind die halt einfach weg. Und zwar nur für diese Mission. In der nächsten Mission stehen sie halt wieder putzmunter an deiner Seite. Das gilt natürlich nicht, wenn Romans Lebensenergie zur Neige geht. Das Spiel ist noch oldschool. Die Energie erholt sich nicht selbstständig, sondern muss Lebensenergiepackungen aufsammeln, die gerade gefallene Gegner zuhauf zurücklassen. Aber wenn Roman drauf geht, dann ist direkt auch wieder Brett ins Gesicht, stopp, Game over, letzten Spielstand laden, bitte. Und es wäre eine schöne Gelegenheit gewesen, dieses, also zum Beispiel von Figur zu springen. Mhm. So, wenn alle drei unterschiedliche Eigenschaften hätte. Der eine ist ein Tank, der andere ist ein Medic, der andere ist ein Sniper. Wenn man halt zwischen den dreien wechseln könnte oder sowas. Oder wenn der eine drauf geht, dann kann man halt den anderen übernehmen. Irgendwie sowas in der Art. Aber nein, du hast diese eine Figur mit, die hat zwar verschiedene Waffen, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen, aber ehrlicherweise, die Waffe, die ich 90% des Spiels benutzt habe, ist das MG. Yep. Weil das halt alles und jeden zuverlässig runterratzt, selbst auf relativ...
Aber auch viel zu langsam. Es ist eine unglaublich mühsame Arbeit, sich mit einer MG durch die Gegner zu bauen.
Aber es funktioniert.
Die werden so gestaggert, wenn man sie trifft. Das heißt, sie werfen die Arme hoch und man kann sie praktisch stunlocken. Aber es dauert und du arbeitest dich durch Magazin um Magazin. Und solange man genug durch die Gegend läuft und strafed und Run and Gun betreibt, wird man auch nicht so gut getroffen. Das sind tatsächlich so Artilleriegeschütze und Sniper in späteren Levels eine so nervige Gefahr, weil du auch ein schlechtes Gefühl dafür hast, woher die schießen. Da gibt's oft mal Tode, die du nicht kommen siehst. Aber solange du in Bewegung bist, geht das schon. Damit das mal MG ist ein zuverlässiges Werkzeug mit genügend Munition. Auch das, was die beschissenste Audiokulisse hat, ist ein ununterbrochenes Nonstop-Maschinenfeuer-Dröhnen hat mein Arbeitszimmer für 2 Tage beschallt. Das war echt unangenehm. Und dazu Dudelsackmusik, denn es gibt irgendwie einen Stil Musik, den sie sich ausgesucht haben, und zwar schottische Dudelsackmusik. Grundgütiger, ja. Und ein bisschen Geigenfiedeln, also ich weiß nicht.
Ja, also jetzt, um ganz, ganz kurz diese Soundtangente zu betreten. Ganz am Ende gibt's so einen Mitschunkel-Song mit einem ganz lustigen Text. So, der ist, glaube ich, noch das Highlight der Musik. Aber ansonsten ist das, was da im Hintergrund quietscht und trötet, halt wirklich so, meine Güte. Es ist mal was anderes als so dieses typisch pathetische, orchestrale Ramsdabababams. Und es passt auch wieder zur Denke der ehemaligen Shiny-Mitarbeiter. Mhm. Also so typische Trompeten-Soli wären in diesem Spiel definitiv fehl am Platz gewesen. Insofern kann man ihn schon applaudieren dafür, dass sie halt wenigstens den Mut hatten, mal ein bisschen was anderes zu probieren. Aber es ist halt einfach nur da.
Es formt halt kein kohärentes Ganzes, weil du eben auch praktisch keine Verbindung zwischen den Zwischensequenzen und dem Gameplay hast. Wirklich, es gibt so einen kleinen, wirklich auch mit grausamer Schriftart, wie du es genannt hast, so einen Development-Art-Text am Anfang einer Mission, der dir erklärt, warum du jetzt machst und was du machen musst. Und das ist meistens so was? Ich muss jetzt irgendwelche Minenarbeiter der Zwiebelminen befreien. Ich weiß nicht warum. Es hat nichts mit der Cutscene zu tun, die ich mir gerade angeschaut habe. Und die Cutscene, die als nächstes kommt, wird sich auch nicht groß darauf beziehen, was ich jetzt gerade getan habe. Und dann wirst du einfach immer wieder in diese großen Levels geworfen, deren Bausteine du nach 3 Missionen alle schon mal gesehen hast. Das achteckige Gebäude ist eine Kaserne, da spawnen Gegner draus. Da gibt's diese Türme, da gibt's später auch noch Flugzeuge. Es gibt in jedem Level diese Taverne, die wie im Menü funktioniert. Du kennst relativ schnell alle Waffen und alle Pickups. Da tut sich im Spielverlauf mal gar nichts. Es gibt irgendwie ein Upgrade, so im ersten Spieldrittel, wo man so ein Jetpack freischaltet oder so zur Hälfte des Spiels und später ein Upgrade für deinen Raketenwerfer. Dann wirft er mehr Raketen, aber das war's. Ja. Ansonsten hast du wirklich zur Hälfte des Spiels alles gesehen und es wiederholt sich und es wiederholt sich und es wiederholt sich und du schießt Gegner nieder und das ist, ist ein bisschen ein Problem, dass das Spiel Game Design mäßig hat, neben der Tatsache, dass du absolut keine Anleitung hast als Spieler bis auf diesen Kompass und da stellte ich fest, wie viel mehr heutzutage Shooter, sagen wir auch ein Third-Person-Shooter heutzutage, wie viel mehr Informationen der für mich hat, wie viel mehr Stütz- und Hilfselemente, wie weit Game Design gekommen ist. Denn ich habe auch den Eindruck, wenn ich an so Spiele der Xbox-Ära zurückdenke, zum Beispiel, das ist Jäger von Jäger Development in Berlin, damit hatte ich ein bisschen Kontakt, weil ein Kumpel von mir hat er daran mitgearbeitet, das habe ich da öfters mal spielen können. Das war genauso. Die Entwickler haben damit neben mir gesessen und mir erklärt, wie das so funktioniert, aber von allein hat mir das Spiel die ganzen Tricks und Kniffe nicht verraten. Da ist man so ein bisschen allein gelassen in Spielen dieser Zeit. Die haben sich nicht so offenbart, du musstest eigene Strategien finden, eigentlich irgendwie ganz knuffig und reizvoll, aber in diesem Spiel bei Armed and Dangerous merkt man ganz furchtbar, wie frustrierend und wie blöd das ist. Gerade jetzt, wo du halt mit, weiß ich nicht, 18 Jahren mehr Erfahrung in Games und mehr Entwicklungen und Fortschritt und Forschung, wenn man sieht, wohin die Reise geht und wenn man dann zurückgeworfen ist in sowas Basales, in so eine seltsame, mangelhafte Shooter-Sandbox, ist es echt irgendwo, boah, das ist wie in eine Zwiebel beißen. In eine verfaulte Zwiebel.
Also eine Sache, die ich auch völlig verdrängt hatte und die als Game Design Sünde mittlerweile auch völlig zu Recht praktisch ausgestorben ist, ist das bereits von dir angesprochene Auftauchen der Gegner aus dem Nichts. Also wenn man diese Feindesgeneratoren, diese achteckigen Gebäude niederbrennt oder sprengt, dann kommen deutlich weniger. Aber solange man die machen lässt, dann kommen halt sehr viele Gegner da raus. Aber selbst wenn man im Prinzip ein Areal befriedet hat und sich zum Beispiel an ein Geschütz stellt und da in eine bestimmte Richtung ballern möchte, man kann diese Geschütze nur in einem sehr, sehr engen Winkel drehen. Das heißt, man kann nur ein bisschen nach links und rechts und sieht aber nicht, was weit links und weit rechts oder gar hinter einem passiert. Und mit einem Mal, also man geht 2 Sekunden an das Geschütz und wird spontan von hinten beschossen, weil zuverlässig immer aus dem Nichts, also buchstäblich aus dem Nichts, Gegner von hinten auftauchen und von links und von rechts. Selbst wenn man alle niedergeschossen hat und genau sieht, dass keiner mehr da ist, dreht man sich nach links, dreht sich nach rechts zurück und auf einmal sind schon wieder Gegner da. Das ist so ein Spieldesign Herpes, das ist furchtbar. Also gerade um die 2000er herum war das ständig und überall und furchtbar und grausam und es muss definitiv brennen und von allen Menschen ausgedacht werden. Das ist wirklich schlimm. Aber das eigentlich...
Ich kam damit auch nicht wirklich klar. Also irgendwann erinnerst du dich, wie man sowas zu spielen hat, und zwar laufen, geh vorwärts, renne über die Skriptpunkte.
Ja, pausenlos nach vorne.
Immer zum nächsten Ziel. Das macht keinen Sinn und du bist heute so trainiert darauf, eins nach dem anderen. Ich kläre dieses Gebiet hier, dann gucke ich mir alles an, dann sammle ich meine Sammelobjectives auf, ne? Heutzutage auch gerne noch mit Crafting-Materialien, dann geht's zum nächsten Bereich. Ja? Heute sind wir so drauf geeicht, die Spiele so peu à peu durchzuarbeiten. Das ist Bullshit. Das war damals komplett, da hätten die Leute dich für bekloppt erklärt. Du hast durch den Level zu rennen und die ganze Zeit in Bewegung zu bleiben und Action, 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 wupp, Endbildschirm.
Richtig. Und eine andere Sache, die ich auch mittlerweile, also mit diesem Spiel überhaupt nicht mehr verbunden habe, war das Gegnerdesign. Denn ich habe, also gerade an MDK habe ich so schön Erinnerungen, was dieses extrem stilhafte Gegnerdesign angeht. Du, bei MDK hast du ja dieses Zoom-Fernrohr in die Hand bekommen, mit dem du deinen Feinden ja buchstäblich das Weiße aus dem Auge rausschießen konntest. Und alle diese, die Gegner in MDK, die hatten diese ganz starken, abstrakten Silhouetten, die du halt wirklich schon von Weitem sehen konntest. Die waren ganz klar designt. Und auch Giants, Citizen Kabuto, hat sich, also zumindest was die großen Figuren angeht, sehr klar definiert. Und in diesem Spiel, ich habe bis zuletzt nicht die geringste Ahnung gehabt, gegen wen ich da eigentlich antrete. Weil du hast braune Blobs mit MGs, du hast braune Blobs mit Pfeil und Bogen, du hast braune Blobs mit Scharfschützengewehren, du hast braune Blobs mit Jetpacks. Selbst wenn du direkt vor denen stehst, das sind braune Blobs.
Das ist was soll das? Echt krass. Also ich habe hin und wieder habe ich gesehen, dass das Spiel ja eigentlich ganz okay Assets hat. Die Technik ist nicht scheiße, da sind nette Materialien dabei. Dieser Q-Roboter-Kollege von uns, der hat echt ein coole Metallshader drauf. Der hat auch relativ detailreiche Knarre in der Hand. Du siehst es in der Regel nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und das ist wirklich etwas, woran ich gerade ein bisschen knabber. Ich habe ja auch alle Grafikeinstellungen der PC-Version hochgestellt. Es sieht einfach nur undeutlich aus. Diese Spielwelt, gerade die Gegner sind extrem schlecht lesbar und das Spiel hat auch das Problem, dass sehr viele Gegner über sehr weite Distanzen auf dich feuern und schon zu sehen sind. Ja. Und das ist ein Riesendesignproblem, da es praktisch nur zwei Waffen gibt. Eine, die ist auf mittlerer Distanz effizient und nur ein Snipergewehr, was auf weite Distanzen effizient ist, aber sehr wenig Munition hat, dass du eigentlich auch in der Regel keine Möglichkeit hast, auf diese Distanzen überhaupt auf den Gegner zu feuern. Das heißt, er sieht dich, du siehst ihn, er nervt dich, du kannst dich nicht wirklich während du bist gestresst, zähneknirschend arbeitest du dich durch den Level. Das ist echt kein gutes Rezept. Das ist irgendwie, ich meine, hier und da ist das Leveldesign echt nett. Da gibt's so ein Städtchen oder so ein Burgenkomplex inmitten eines Tals. Es hat viel Vertikalität. Du hast bis dahin den Jetpack freigeschaltet, der dir praktisch so eine Art Sprung und Schweben erlaubt. So Supersprung und Schweben. Das ist echt ganz cool gemacht. Das hat einen gewissen Rhythmus. Ja. Das hat Ideenreichtum. Aber es funktioniert maximal mittelmäßig, oftmals gar nicht, was die Entwickler sich da denken. Das ist echt abgefahren. Und das Spiel hat gute Wertungen kassiert. Auch du, Paul, ja?
Ja. Ich wie gesagt, auf die Pressestimme kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber vorher würde ich jetzt einfach mal ich meine, wir sind jetzt hier ganz schön am Lästern. Deswegen würde ich jetzt einfach mal für einen kurzen Moment mal was Positives ansprechen in diesem Spiel. Und das sind die Extrawaffen. Wenn man mit den Entwicklern vertraut ist und gerade mit MDK, dann weiß man, dass die in MDK schon einen Haufen wirklich bekloppter Waffen drin hatten. Sowas wie der weltkleinste Atombombe oder den mobilen Tornado oder solche Sachen. Und bei Armed and Dangerous haben sie genau diese Designphilosophie auf 11 gedreht. Also man benutzt die Extrawaffen hier gar nicht so oft, denn es gibt leider nicht so irre viel Munition für sie. Gerade für die abgefahreneren Waffen gibt's echt wenig Munition. Das macht natürlich dann die Anwendung dieser abgefahrenen Waffen immer wieder zu was Besonderem. Und mein absoluter Liebling aus dieser ganzen Geschichte heißt in der deutschen Fassung, und das ist wirklich eine absolut applauswürdige Leistung, High-End-Kanone, also H-A-I-End-Kanone. Im Englischen ist das die Shark-Gun, aber in der deutschen Fassung High-End-Kanone finde ich super. Also wirklich toll, gut gemacht. Und was man damit macht, ist, man verschießt einen Hai, der sich durch den Boden gräbt und dann von unten sich die Gegner schnappt und einfach hin und her schwimmt durch die Muttererde und eine Minute lang oder so einfach Gegner weghapst, was ich super finde.
Ja, allerdings, ist in der Tat lustig, aber ich muss hier auch ein bisschen kritisieren, du schaltest diese Kanone relativ früh im Spiel frei. Du hast es dann auch irgendwann mal gesehen, hast drüber geschmunzelt und
Ja, natürlich, dann war's es. Aber dann hast du ja noch solche Sachen wie zum Beispiel die Topsy-Turvy-Bomb. Die ist die erste Extrawaffe, die man kriegt. Das ist ein großer Korkenzieher. Den Korken ziert man in den Boden, dreht ihn und dann wird das Bild um 180 Grad horizontal gedreht und auf einmal fallen alle Gegner aus dem Bild. Das ist einfach so behämmert.
Das ist in der Tat gut.
Ich finde das toll. Ja. Es gibt dann noch das mobile schwarze Loch. Das ist dann halt einfach eine Kiste. Wenn man die öffnet, dann kommt ein schwarzes Loch raus und saugt alle Gegner auf. Oder ein riesiger Boxhandschuh, der einen integrierten Magneten hat. Und über diesen integrierten Magneten zieht man Gegner an sich ran und haut ihn dann halt einfach einen saftigen Schwinger in die Fresse. Das ist schön.
Ja, und das waren jetzt auch ungefähr alle interessanten Waffen.
Leider.
Das ist wie so ein Witz, ja, so ein Running Gag oder so eine Pointe, die Leute ständig wiederholen. Das ist zwei, dreimal lustig und dann eben nicht mehr. Und das Spiel verschießt sein Pulver in den ersten 2 Stunden oder 3. 2. Und danach wiederholt sich's halt.
Ja, ich würde so weit gehen, in der ersten Stunde.
Ja.
Also die 3 coolsten Waffen, die kriegst du innerhalb der ersten Stunde und innerhalb von 10 Minuten hast du schon das komplette Spielsystem durchschaut und hast alles gesehen, was das Spiel zu bieten hat. Aber ich wollte einfach mal so kurz eine positive Note hier mit reinbringen und ich finde halt einige der extra Waffenideen, die sind schon hervorhebenswert.
Ja. Und wie gesagt, damals, wir wussten es nicht besser. Ich kann verstehen, warum du dem eine 77 gegeben hast. Ich hätte das damals auch ganz cool und witzig gefunden. Ich hätte lange nicht so diese Mängel gesehen, die ich eben aus heutiger Perspektive wahrnehme, weil ich einfach so viel Besseres gewohnt bin aus diesem Genre. Gerade aus diesem Genre, aus dem Shooter-Genre, weil das sich das auch mit am meisten weiterentwickelt hat, habe ich den Eindruck, weil das so beliebt ist, weil es da so viele Einflüsse gab, ne? Aim-Down-Sights und die Steuerungsbelegung und Klassiker wie Granatenindikatoren, wie Deckungssystem, wie regenerieren die Gesundheit, wie dynamische KI deiner Begleiter, die auf die Dinge reagiert, die passieren, anstatt einfach irgendwie zufällig irgendwelche One-Liner zu bringen. Dennoch, es ist spielerisch jetzt für mich nicht so doll gewesen. Wir haben eine Gameplay-Sache noch ausstehend, und zwar gibt es so Geschütz-Sequenzen. Die sind eigenwillig, da bist du auf einer U-förmigen Mauer, deren Enden sich Richtung Gegnerhorden zeigen, bist du unterwegs in einer kugelförmigen Geschützturm-Kanzel. Und du kannst diese Kanzel mit den Tastaturtasten auch nach links und rechts bewegen. Du kannst praktisch auf einer Schiene U-förmig um die anstürmenden Gegner drumherum fahren, die vom Horizont angelaufen bekommen. Und dann ballerst du mit Dauerfeuer, wirklich mit an diesem monotonen Dauerfeuer, was dein Hirn, deine Seele und deine Boxen kaputt macht, auf diese Gegner ab und zu, wenn es nachgeladen hat, schießt du mal beim Mörser rein. Und wenn 100 Gegner die Burgmauer überklommen haben, haben sie gewonnen und du hast verloren. Und wenn du lang genug durchhältst und das Spiel hat keinen Indikator dafür, außer dass plötzlich der Endbildschirm einpoppt, hast du gewonnen. Naja.
Ja, naja. Also es ist eine nette Abwechslung, aber das kommt halt meiner Meinung nach auch zu oft vor. Naja. Also gefühlt alle 4 Missionen hast du genau die Mission, die halt auch immer identisch abläuft. Zwischendurch kommt mal so ein Flugzeug durchs Bild geflogen, wirft irgendwelche Extras ab. Also du kannst zum Beispiel auch so kleine Artworks aufsammeln, die so zum Beispiel Cheats innerhalb des Spiels freischalten.
Ja, da gibt's schon ein bisschen was, das ist okay.
Ja, also man kann ein bisschen was sammeln. Aber so richtig gut sind diese Ballermissionen jetzt halt leider auch nicht, weil die halt auch total simpel ablaufen. Also es kommen halt immer diese ameisenkleinen Gegner angerannt in Dutzend Grüppchen. Dann jagst du halt 1-2 Mörser rein, dann sind die halt auch alle weg. Und das machst du halt 4, 5, 6 Mal und dann hast du halt schon wieder dieses Stoppschild des Missionsendes im Gesicht. Also ja, es ist auch wieder gut gemeint, aber ja, halt auch nicht gut. Und auch man trifft alle paar Missionen auch mal auf Bossgegner und das sind halt einfach nur etwas größere Gegner als die anderen. Auf die muss man halt dann 20 Sekunden draufhalten statt 5. Ja. Also da ist halt auch keine Herausforderung da.
Ja.
Und ja, leider. Dieses Spiel, also man kann es eigentlich heute sogar noch genießen in gewisser Art und Weise, wenn man es halt immer nur 10 bis 20 Minuten lang am Stück spielt. Also wenn man jetzt halt den großen Fehler macht, den wir gemacht haben, das im Prinzip 2 Tage lang durch Dauer zu spielen, einfach in Vorbereitung auf diesen Podcast, dann tut einem dieses Spiel schon mit großer Absicht weh. Einfach, weil es halt so unfassbar monoton ist. Mhm. Also du hast, wie du schon extrem richtig gesagt hast, dass das Ding verfeuert sein komplettes Pulver innerhalb der ersten 2 Stunden. Und danach wird nur noch wiederholt, es wird nur noch recycelt, es wird nur noch die Szenario-Grafik gewechselt und die Handlung, wenn man sie so nennen möchte, irgendwie weitergeführt. Ansonsten ändert sich bis zum Spielende präzise gar nichts. Und das ist also aus heutiger Sicht halt echt nicht mehr genug, um als gutes Spiel durchzugehen. Es ist deswegen die 77, die ich damals gegeben habe, und gerade wenn man sich mein damaliges Fazit heute durchliest, dann denke selbst ich mir, was hat der für ein Spiel gespielt, der Kerl? Das ist ja furchtbar. Also aus heutiger Sicht ist das ein 50er vielleicht, dieses Spiel. Aber dann muss man halt wirklich diesen geistigen Sprung machen, diese Transferleistung erbringen, knapp 20 Jahre zurückzugehen zu den Spielen, die wir bei den Klassikern aus dem Übermorgenland gerne besprechen. Und das ist halt dann ganz klar ein Oldschool-designtes Spiel. Mhm. Das entspricht vom Designstil noch nicht mal den 2000ern, sondern das ist halt volle Kanne ein 90er-Jahre-Spiel. Wäre das Ding so im Jahr 1995 erschienen, wäre Armed and Dangerous heute ein absoluter Klassiker, über den wir mit Nostalgie, Tränen in den Augen, in kniend und mit verhuschter Stimme reden würden.
Ja, wir würden ihn alle zitieren. Hä?
Ja, für den Humor, ja, für die Grafik, für das tolle Spielprinzip, für die abwechslungsreichen Missionen. Aber dadurch, dass das Ding halt nicht im Jahr 1995 erschien, sondern 2004, das war damals schon veraltet. Mhm. Und heute ist das veraltet, hochveraltet. Mhm.
Ja, mich hat es ein bisschen so an diese Launch-Line-Up-Spiele der PS2-Ära erinnert, eben, dass es halt schon einige Jahre in diese Konsolengeneration hinein erschien, ist eben auch nochmal nicht so doll. Als Starttitel hätte es vielleicht noch irgendwie bessere Chancen gehabt, aber es ist halt schon irgendwie, es ist erstaunlich, dass ich dieses Spiel exakt nicht kannte, dass ich im Jahr 2022 von seiner Existenz erfuhr. Liegt auch daran, dass ich damals kein PC-Spieler war und vor allen Dingen auf der PlayStation 2 zu Hause. Es hätte auch gar keine Chance gehabt, irgendwie in meine Bubble reinzupoppen, die dadurch eben auch noch mit hier analogen Printmedien befeuert wurde. Da hat man nicht so oft über den Tellerrand geschaut. Und ich bin ganz froh, das jetzt nachgeholt zu haben, weil es eben wirklich eine Videospiel-Ära ist, die ich echt interessant finde. Also ich habe jetzt auch für Altbier öfters mal in der Steinzeit gekramt, in den 90er Jahren, wo ich praktisch das Gaming für mich entdeckt habe. Und jetzt mal in den 2000ern zu gucken, ist ein interessanter Sprung. Da haben die Spiele schon irgendwie 3D gelernt oder etwas kompetenteres 3D. Es gibt mehr Konsolenspiele. Ja. Und also für mich zumindest. Und das ist schon witzig, wie die vom Zahn der Zeit abgenagt wurden oder eben nicht. Und das hier ist eben wirklich ein Beispiel, wo ich ganz bei dir bin. Ohne Mist, auch wenn ich es irgendwie lustig finde, und ich musste echt irgendwie, ich habe sehr gelacht, als ich bei der Recherche nach alten Tests deinen Classic-Test bei der M-Games gelesen habe. Ich hätte dem wahrscheinlich...
Bei 4Players.
4Players?
Ja,
war bei 4Players. Ah, sorry. Ich hab einige Browser-Tabs offen gehabt. Und jedenfalls, ich hätte auch eine 77 gegeben. Ich bin mir ziemlich sicher.
Ja. Ich schäme mich wirklich nicht dafür. Das ist im Kontext seiner Zeit war das halt eine absolut gerechtfertigte Wertung. Und ich war ja wahrlich nicht allein. Ich habe mir halt auch noch die anderen Tests der damaligen Zeit rausgesucht.
Alle haben 77 gegeben.
Nee, das nicht. Also ja, tatsächlich, der PC Games von David Bergmann hat das Ding auch eine 77 gekriegt. Aber zum Beispiel in der GameStar von Patrick Hartmann hat es eine 68 gekriegt. Aber dann bei den Amis, bei IGN 8,2. Bei GameSpot 7,3. Also das hat nie die ganz hohen Wertungen gekriegt, aber halt auch niemals wirklich schlechte Wertungen. Sondern es war halt immer so dieses Gut Plus. Ja. Und von daher, das hat für die damalige Zeit auch wirklich voll funktioniert. Und dass du es auf der PlayStation 2 nicht gesehen hast, das ist halt, ist halt auf den anderen Plattformen der Zeit erschienen, halt auf dem PC und auf der Xbox. Ja. Jetzt nur der Vollständigkeit halber, die Xbox-Version habe ich damals auch getestet, die habe ich auch noch hier. Und das Spiel ist absolut identisch, halt leider mit aufgezwungener deutscher Sprache, wie es damals noch sehr üblich war. Und der wichtigste Unterschied zwischen der PC-Fassung und der Xbox-Fassung ist, auf dem PC darf man den Spielstand jederzeit sichern, ganz frei. Auf der Xbox wird er automatisch nur gesichert, wenn du den Pub betrittst.
Ach du Scheiße.
Ja, das heißt, du musst dich da von Pub zu Pub kämpfen. Und wie du schon richtig gesagt hast, es gibt Levels, da gibt's kein Pub. Und es ist halt...
Und Scheiße, also ich habe es auf Mittel gespielt und Mittel ist schon echt ein knackiger Schwierigkeitsgrad. Also da hast du...
Das ist ein verdammt schweres Spiel, ja.
Ja, also ich habe dann am PC auch wirklich das Safe Scumming für mich entdeckt. Lang nicht mehr passiert. Voll. Und was es da für billige Tode gibt in diesem Spiel, das wäre dann als Xbox-Spieler nochmal doppelt frustrierend. Ich habe übrigens die Anleitung der Xbox-Version runtergeladen und da habe ich lachen müssen. Ha, da ist sie also, die Story. Haben sie irgendwie mehrere Seiten Lore mit dazugefügt und füllen die ganzen Lücken, die du als Spieler erstmal, wenn du nur von dem Spiel her überhaupt nicht füllen kannst. Was sind das für Leute? Wieso kennen die sich? Was? Wer? Wohin? Wem? das steht da alles drin. Ist irgendwie ganz nett gemacht, aber irgendwie auch krass, dass das Spiel einem das nicht sagt. Also gegen Ende des wird das Spiel nochmal ein bisschen ausführlicher, wenn es um die Identität unseres Helden geht. Und ich habe auch irgendwie diesen Typen, den Roman oder eben den Römer, der kommt mir bekannt vor. Ich weiß nicht, der scheint schon irgendwie einer der ikonischeren Videospielcharaktere zu sein mit seinem Fellkragen, Lammfellkragen und seinem roten Banditentuch über Mund und Nase und seinen kurzgeschorenen Haaren. Irgendwie, ich weiß nicht woher, kommt mir der bekannt vor. Ich weiß nicht, ob der nochmal zitiert wurde, ob der irgendwo eine gewisse Bekanntheit hat. Also der hat was bei mir geklingelt.
Kann ich mir nicht vorstellen. Also er wurde meines Wissens nach niemals zitiert. Okay. Das Spiel wurde zwar von LucasArts vertrieben, aber die Truppe von Armed and Dangerous, die kam halt nie in irgendeinem anderen Spiel mal vor. Okay. Die Planet Moon Studios, die gab es danach ja auch nicht mehr besonders lang. Das war zwar ihr zweites Spiel und die haben danach noch ein paar kleinere Spiele gemacht, aber wenn ich mich recht entsinne, wurden die 2009 dicht gemacht. Ich musste bei Roman halt ständig an den Helden aus der Legacy of Kain-Reihe denken.
Ja, ne? So ein bisschen.
Der hat ja auch so ein Bandana um den Mund herum. Also es geht in eine ganz leicht ähnliche Richtung, aber naja. Aber wer das heute nochmal nachholen möchte, es gibt wirklich nicht so wahnsinnig viel Grund dafür, das zu tun, aber wer es trotzdem mal probieren möchte, da haben wir ja schon erwähnt, das gibt's auf GOG und auf Steam für echt kleines Geld. Und selbst die Xbox-Fassung, wenn man eine Xbox One besitzt, die ist rückwärtskompatibel. Die kann man also in ihrer Originalversion auf der Xbox One heute noch spielen.
Das dürfte ja dann sogar auch noch für die Series-Modelle gelten. Ist das nicht alles
ja,
dann?
Genau.
Also das ist ja wirklich, das ist schön.
Genau, du kannst die ganzen, also einige ausgewählte Xbox-Spiele, die laufen auf allen Xbox One-Modellen oder Xbox Series-Modellen und da kann man das halt heute noch ganz gut, ich will nicht sagen genießen, aber zumindest erleben.
Ich würde sagen, man kann auch wunderbar auf YouTube sich mal die Intro-Sequenz angucken und hat dann eigentlich schon irgendwie was ganz Nettes gesehen und muss, dann kann man es damit, das ist der Mindestaufwand, um den würde ich all unsere Freunde draußen an den Geräten bitten. Schaut euch einfach mal die Intro-Sequenz an. Ich glaube, die gibt's auf YouTube auch nur in Englisch. Ich habe mal irgendwie die deutsche Sprachausgabe nochmal gesucht. Ich wollte die Aufnahme, die ich vorhin eingespielt habe, habe ich dann halt zähneknirschend selber aufgenommen. Ja, normalerweise klaue ich sowas von YouTube, was einfach schneller geht. Aber das gibt's auf jeden Fall. Da gibt's Longplays und irgendwelche Let's Plays und so weiter. Aber da gibt's auch das Intro ohne Kommentar. Ich finde, das ist eine nette Kleinigkeit. Es ist das Spiel von Ex-Shiny-Leuten. Das sind Leute, die haben MDK gemacht, die haben Giant Citizen Kabuto gemacht. Beides für mich wirklich bekannte Spiele. Danach ist es bei mir eben nicht mehr am PC weitergegangen und ich habe so ein bisschen, ich war Teenager, ich wusste es nicht besser. Die haben ein Spiel gemacht. Ein Spiel namens Armed and Dangerous und es ist total bescheuert und da kann man sich mal das Intro angucken und vielleicht auch mal Gameplay von einem Level und dann kann man das wieder vergessen.
Ja, also man muss es heute wirklich nicht nochmal spielen. Das war für mich jetzt auch eine erweckende Erfahrung. So, hätte ich das jetzt nicht gespielt, wäre Armed and Dangerous in meiner Erinnerung immer dieses wirklich wahnsinnig witzige, unterhaltsame Spiel geblieben. Und ja, jetzt ist es leider am Licht der Realität gescheitert. Ist ein bisschen traurig, aber gut, genau deswegen reden wir ja auch über die Klassiker aus dem Übermorgenland.
Ja. Und ich bin gespannt, vielleicht ist das nächste Mal, wenn wir was Leckeres in der Wursttheke sehen, ist es dann auch immer noch lecker und appetitlich, wenn wir es aus diesem Spezial-Wurstbeleuchtungslicht rausholen. Das Wurstbeleuchtungslicht der Nostalgie.
Oh Gott, ich sag bitte nie wieder Wurstbeleuchtungslicht. Ich kann es nicht mal aussprechen. Wurstbeleuchtungslicht.
Ist ja auch eine Wortwiederholung, da ist zweimal Licht drin irgendwie, also Leuchte und Licht. Ich bin nicht zufrieden mit mir selbst, aber ich stehe zur Metapher.
Hervorragend. Dann würde ich doch einfach mal sagen, haben wir Armed and Dangerous genug Platz in unserer Existenz eingeräumt?
Mehr als genug, ja. Da ist noch sehr viel Platz in der Wurstpelle. Aber mehr Wurst gibt das Spiel halt nicht her.
Gut, dann würde ich einfach mal sagen, hätten wir das auch überlebt. Und dann hören wir uns einfach in Kürze wieder mit einem anderen wunderschönen oder vielleicht nicht mehr ganz so wunderschönen Klassiker aus dem viel zitierten Übermorgenland.